Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und ich bin verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Manfred Kratzel. Hallo Manfred.
Hallo Uli.
Wir starten heute mit Best of Support. Du machst ja auch Support. Lass uns da noch ein Wort drüber verlieren. Was bedeutet das konkret? Wenn ich ein Problem mit meinem PC habe und bei Computerwissen, das gebucht habe, dann kann ich dich sogar persönlich anrufen. Stimmt das?
Ja, es gibt zwei verschiedene Support-Möglichkeiten. Es gibt den Premium-Support. Daher wird gerne genommen bei größeren Problemen. Wenn man mit anderen Hilfsmitteln nicht mehr zurechtkommt, dann schalte ich mich auf das Gerät direkt drauf per einer sicheren Verbindung und kann, als wäre ich der Techniker vor Ort, direkt am PC dann die notwendigen Einstellungen und Korrekturen vornehmen, sodass dann alles wieder zur Zufriedenheit von unseren Leserinnen oder Lesern dann läuft.
Wow. Jetzt haben wir das schon mal behandelt. Also diese Fernwartung, das ist ja eine Vertrauensgeschichte. Also nicht irgendwie den Computer zur Fernwartung freischalten, falls irgendwer anders anruft und ihr das gar nicht gebucht habt. Das geht wirklich nur so, ich buche das bei dir und dann bekomme ich die sichere Verbindung. Also ich buche das bei Computerwissen und dann funktioniert das auch garantiert sicher.
Die Leser bekommen von uns eine Einladung. Auf Basis dieser Einladung wird ein fixer Termin vereinbart, zu dem ich oder einer meiner Kollegen dann anrufen. An diesem Termin erfährt der Kunde dann von uns, dass er eine bestimmte Nummer eingeben muss, damit mein Rechner überhaupt Zugriff auf seinen Rechner nehmen darf. Und der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, mit einer Tastenkombination Escape die Verbindung zu unterbrechen, wenn er der Meinung ist, dass ich etwas Unrechtes tue oder irgendwas falsch mache. Also die Hoheit über den Rechner hat immer der Kunde selbst.
So, okay. Das dazu, da wisst ihr, das ist alles komplett sicher und seriös. Und dann gibt es viele Anfragen. Drei davon wollen wir heute behandeln. Die hast du mir rübergeschickt. Das sind sozusagen, Best-of-Support-Fragen. Carsten H. aus Flensburg. Sollte ich meinen PC regelmäßig herunterfahren, um das System zu schonen? Manche lassen den ja einfach immer laufen.
Das ist richtig, ja. Ich kenne viele Kunden, die gehen vom PC weg zum Abendessen und dann läuft der Rechner den ganzen Abend, die ganze Nacht durch. Er geht automatisch in Standby-Modus und der Kunde denkt dann, okay, alles in Ordnung. Am nächsten Tag drücke ich dann eine Taste und der Rechner ist dann sofort wieder betriebsbereit, was auch sehr angenehm ist. Man hat keine Wartezeit, um am nächsten Tag mit dem Arbeiten zu beginnen. Aber ich möchte hier dabei zu bedenken geben, zum einen, der Gedanke, man schont den PC, der ist nicht ganz richtig. Die Komponenten eines Rechners sind jetzt im Standby-Modus nicht mehr so in Anspruch genommen, wie man eigentlich glaubt, wie man denkt. Also man schont jetzt nicht unbedingt den PC. Das Herunterfahren hat eine ganz andere wichtige Bedeutung. Denn wenn Sie runterfahren und dann den Rechner am nächsten Tag neu starten, hat es den Effekt, dass der Arbeitsspeicher endlich einmal wieder komplett geleert wird, dass eventuell festhängende Hintergrundprozesse automatisch durch das Herunterfahren beendet werden, dass Programme, die im Hintergrund laufen, endlich beendet werden. Und dieses bringt dazu, dass beim nächsten Neustart dann Windows wieder besser und mit freiem Arbeitsspeicher läuft. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Windows lädt ja im Hintergrund immer automatisch Updates nach und diese Updates werden oft auch erst nach einem Neustart fertig installiert. Auch deswegen ist ein Neustart absolut wichtig.
Und wie ist es mit Energiesparen? Das ist kein Herunterfahren, ne?
Nein, also der Energiesparmodus speichert Windows in dem Zustand, so wie es gerade ist. Das heißt, wenn ich dann auf eine Taste drücke und habe beispielsweise in Word einen Brief begonnen, dann kann ich sofort in den Brief weiterschreiben, weil der Zustand des PCs mit all den geöffneten Programmen wird fix gespeichert und dann beim Aufwecken des PCs auch wieder sofort geladen und ich kann an dem Punkt weiterarbeiten. Also wenn Updates im Hintergrund hängen, wenn ein Systemprozess hängt, dann ist der auch nach dem Aufwecken wieder in der gleichen Situation. Das Problem ist nicht behoben. Erst durch einen sauberen Neustart wird das Problem behoben oder wenn ich eben abends den PC herunterfahre.
Also kann man doch sagen, lieber herunterfahren am Ende des Tages, als alles so stehen zu lassen. Nutzt das den PC ab, wenn ich häufiger rauf und runter fahre?
Nein, es nutzt den PC nicht ab. Also viele glauben ja, dass das häufige Ein- und Ausschalten der Hardware schadet. Das war ganz früher bei den alten Festplatten, da war das ein Thema, wenn die komplett abgeschaltet wurden. Das ist heute aber nicht mehr der Fall, weil wir heute ja eine vollkommen moderne Technik haben. In der Regel arbeiten SSD-Systeme, SSD-Festplatten, die haben gar kein mechanisches Innenleben mehr. Insofern gibt es dort auch keinen Verschleiß oder keine Abnutzung und auch kein Problem durch das entsprechende Ein- und Ausschalten.
Super.
Es ist sogar so, dass Standby, dieser Standby-Modus, das Runterfahren in den Standby-Modus, bestimmte Bauteile sogar mehr belastet und dauerhaft belastet als ein kurzer Neustart.
Wow, danke. Frage beantwortet. Susanne W. aus München. Ist WhatsApp jetzt noch sicher? Alle reden davon, die Server in Amerika, und WhatsApp ist ja eine amerikanische Geschichte am Ende des Tages. Also sie fragt, guckt da die USA mit allen Behörden drauf, wenn ich WhatsAppe, kann ich das noch benutzen?
Ja, also ich kann WhatsApp auf alle Fälle nutzen, denn meine Posts oder meine Texte, die ich verschicke an meine Freunde, an meine Bekannte, diese werden nicht von den USA abgehört, auch nicht von irgendwelchen anderen Geheimdiensten.
Ja.
Das Ganze ist ja so, dass die Chats, die sind von Ende zu Ende verschlüsselt.
Was
also
heißt
wenn
das
ich
denn?
Dir jetzt eine
Was heißt das denn?
Nachricht
von welchem Ende zu welchem Ende?
Ja, von mir, ich schicke jetzt eine Nachricht zu dir. Hallo Uli, die Nachricht kommt bei dir auf deinem WhatsApp-Konto an. Und diese Nachricht wird von meinem Handy aus oder von meinem PC aus, WhatsApp kann man mittlerweile auch sehr schön am PC nutzen, wird von meinem Handy oder von meinem PC aus zu dir in einer verschlüsselten Verbindung verschickt, sodass kein Geheimdienst oder kein anderer diese Nachricht abfangen und lesen kann.
Okay.
Es ist ein sogenanntes Signalprotokoll. Das gilt als eines der sichersten Protokolle überhaupt. Das ist der technische Hintergrund. Also die Kommunikation kann nicht gelesen werden.
Super.
Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem auf seine Privatschutz und seine Privatsphäre achten sollte, denn WhatsApp sammelt weiterhin sogenannte Metadaten.
Ja.
Metadaten haben jetzt mit dem Inhalt, was wir beide miteinander kommunizieren, nichts zu tun. Metadaten sind jetzt Daten, wer mit wem kommuniziert.
Hm.
Also WhatsApp weiß, dass ich mit dir kommuniziere.
Ja.
WhatsApp weiß auch, wann ich mit dir kommuniziere. WhatsApp weiß auch, wie oft ich mit dir kommuniziere. Und WhatsApp weiß auch, sofern ich an meinem Smartphone die Standarddaten freigegeben habe, wo ich bin, wenn ich mit dir kommuniziere. Ja. Und WhatsApp kann auch Gerätinformationen abfragen, also mit welchem Handy ich gerade kommuniziere. Diese Daten, diese sogenannten Metadaten, können Behörden oder Geheimdienste dann von WhatsApp, WhatsApp gehört ja zum Meta-Konzern, die können diese dann dort abfragen und dann entsprechend dann auch auswerten.
Also sollte ich Kontakt haben zu einem kriminellen Netzwerk und das ist bekannt und die Nummern sind bekannt, dann könnte, nee, dann ist es auch so, dass sie das sehen. Die sehen viel aus diesen Metadaten.
Ja.
Gut, muss man sich überlegen, ob man das möchte oder man wechselt auf eine andere App. Ich sag mal ganz offen, ich nutze WhatsApp. Wie die meisten, weil ja die meisten WhatsApp haben und deswegen wäre so ein Umstieg bei mir, das wäre schwierig. In diesem Sinne, aller guten Dinge sind drei. Michael K. aus Düsseldorf, wie erkenne ich Fake Mails? Unser Klassiker, immer wieder gern genommen.
Ja, gut, Fake Mails, der erste Blick sollte, wenn ich eine E-Mail bekomme und ich sehe diese E-Mail auf den ersten Blick, gehe ich auf die Absenderadresse. An der Absenderadresse erkenne ich genau, von wem diese E-Mail stammt.
Ja.
nicht einfach die Absenderadresse lesen, so wie es in der E-Mail drin steht, sondern mit der Maus bitte direkt auf die Adresse drauf fahren. Dann öffnet sich ein kleines Fenster und dann sehe ich die wahre Absenderadresse.
Ja.
Und wenn dort irgendeine komische Endung drin steht, dass dort bei Amazon, meinetwegen Amazon 0-support0.com, irgendwelche kryptischen Buchstaben drin enthalten sind, dann ist davon auszugehen, das kommt nicht direkt von Amazon, sondern es ist eine gefakte E-Mail-Adresse, die einen dazu verleitet. Und das ist dann der zweite Punkt, das zweite Merkmal von Fake-Mails, die mich dazu verleitet, eine Aktion zu tun. Und diese Aktionen sind in der Regel, ich soll ein Passwort freigeben, yeah. Ich soll eine Kontonummer angeben, ich soll hier auf einen Link klicken. Also ich werde dazu animiert, etwas zu tun, was ich normalerweise nicht machen würde. Um das Ganze zu unterstreichen, kommt dann die dritte Möglichkeit noch dazu, die Fake-Mails zu erkennen, dass das Ganze mit einer Dringlichkeit oder mit einer Drohung untermalt ist. Wenn ich jetzt nicht sofort draufklicke, wird mein Konto gesperrt.
Ja.
Ich muss das sofort machen, sonst erhalte ich die Rückzahlung nicht. Also die arbeiten hier schon mit psychologischen Tricks und mit Drohungen, um einen Stress zu erzeugen, damit ich dann auch wirklich auf diesen Link klicke oder eine Angabe mache. Ja. Also bei Links auch das Gleiche, wenn ich einen Link sehe, grundsätzlich nicht draufklicken. Wenn Sie aber wirklich interessiert, kann ich auch hier mit der Maus drüber fahren und dann sehe ich, wohin mich der Link dann auch führt. Aber bitte, wenn möglich, das Ganze vermeiden.
Ja. Immer auf Sachen klicken, so handhabe ich das, wo ich den Absender auch kenne, also persönlich ja. kenne, meinetwegen, du schickst mir rüber, oh, guck mal, das habe ich in der ARD-Mediathek gefunden. Das ist sicher. Wobei, wenn das komisch wäre, gucke ich auch mal, ist das der Manfred wirklich? Also immer lieber einen Tick, bevor ich auf den Link klicke, mal gucken, ist das wirklich? Drüber gehen, jawohl, ist der Manfred Kratzel,
ja.
kann ich draufklicken. Also damit fahre genau. ich eigentlich sehr gut.
Ich verwende da ganz einfach die 10-Sekunden-Regel.
Oh.
Eine E-Mail anschauen und in 10 Sekunden sage ich, kenne ich den Absender wirklich, so wie du gerade eben angesprochen hast? Habe ich etwas erwartet? Erwarte ich eine Rechnung, ein Paket, eine Bestätigung oder irgendetwas? Ist der Inhalt irgendwie logisch, dass ich sage, okay, klar, kann ja nur von dem Absender kommen? Ja, und stimmen Absenderadresse und die Linkadresse, wie ich kurz aufgeführt habe. Also 10 Sekunden entscheide ich, Fake-Mail oder eine echte Mail.
Wow.
Dieser kleinen Regel.
Super Tipp. Vielen herzlichen Dank. Das war Manfred Kratzel aus der Chefredaktion von Computerwissen. Und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Bis dann, Manfred. Ciao.
Ciao.
Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.